Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
Der erste Entscheidungstag der Olympischen Spiele in Tokio ist beendet. Es gab viele starke Leistungen, einige Überraschungen und sogar ein Skandal, aber leider keine Antwort auf die Frage, wer holt die erste deutsche Medaille. Diese Antwort, die müssen wir dann erstmal schuldig bleiben, vielleicht auf morgen vertagen, aber alle anderen Fragen, die können wir euch mit Unterstützung des Sportinformationsdienstes SID natürlich beantworten, hier beim Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de. Und wir, das sind mein Kollege Andreas Thies und ich, Malte Asmus. Hallo Andreas.
Hallo Malte.
Schöner erster Tag, oder?
Das war ein fluffiger erster Tag. Ich bin um 2 Uhr aufgestanden fürs Rudern. 1.30 Uhr gingen die ersten Ruderwettbewerbe los, das waren aber noch Hoffnungsläufe. Und weil ja der Taifun in Japan erwartet wird, waren ja dann auch schon ein paar Vorläufe dann vorgezogen auf heute. Und insgesamt konnte man sich so gut durchgrooven. Tennis ging dann so den ganzen Tag, Tischtennis ging den ganzen Tag, dann haben wir Beachvolleyball erlebt und wir haben Hockey erlebt, Handball, die deutschen Handballer haben schon gespielt. Also insgesamt fand ich, war das ein sehr, sehr fluffiger erster Tag.
Und wir können einen großen Gewinner dieses ersten Tages schon mal küren, das ist die Volksrepublik China.
Ja, die Volksrepublik China, die sich jetzt erstmal abgesetzt hat, schon im Medaillenspiegel, wenn man da drauf schaut, jetzt nach 11 Entscheidungen, die Volksrepublik China auf jeden Fall mit 3 Goldmedaillen auf der ersten Stelle und eine Bronzemedaille haben sie noch geholt dazu. Im Moment führen sie es an und es könnte ja dann auch sein, dass wir das bis zum Ende, bis zum 16. Tag so genau erleben, dass die Volksrepublik China die meisten Medaillen dann holt. Mal gucken, was die USA so in den nächsten Tagen dann auch im Schwimmen machen wird.
Da geht bestimmt noch einiges und auch in anderen Sportarten. Also da wird sicherlich ein Rennen geben. Aber ja, China hat schon mal auf jeden Fall vorgelegt. Wie gesagt, großer Gewinner des ersten Tages. Einen großen Verlierer haben wir auch, nämlich den algerischen Judoka Fethi Nourine. Der hat für den ersten Skandal gesorgt.
Er hat für den ersten Skandal gesorgt und das ja so ein bisschen dann auch das olympische Motto mit Füßen getreten. Mhm. Der 30-jährige Judoka, er hat in der Klasse bis 73 Kilogramm hat er rausgezogen aus dem Turnier. Er hätte im Falle eines Sieges in der ersten Runde, in der zweiten Runde gegen den Israeli Toha Butbul antreten müssen und da hat er sich dann geweigert. Und das ist eine Geschichte, die wir auch gerade beim Judo sehr, sehr häufig erleben, gerade so in den Kampfsportarten, wenn Israelis dabei sind, dass Menschen aus dem arabischen Raum nicht gegen die Israelis kämpfen wollen.
Und gerade auch Nourine ist da überhaupt schon ein alter Bekannter in der Geschichte. WM 2019, da hat er sich auch geweigert, eben gegen diesen Toha Butbul anzutreten und da hat er auch schon zurückgezogen. Also es war im Grunde schon so ein bisschen mit Ansage, aber der Judo-Weltverband, der hat ihn auch sofort suspendiert. Es wird eine Ermittlung eingeleitet und da wird dann hoffentlich auch eine saftige Strafe dann bei rauskommen. Und das IOC hat auch schon reagiert, ihm und dem Trainer gleich die Akkreditierung entzogen.
Ja, da muss das IOC dann auch sofort reagieren. Das geht ja auch gar nicht anders. Du kannst sowas ja auch nicht ungesühnt lassen. Es geht hier um einen Israeli, es geht hier um 2 Sportler und wenn du das olympische Motto dann haben willst mit höher, weiter, schneller und dann gemeinsam, dann kannst du solche Dinge einfach nicht tolerieren. Das geht einfach nicht.
Da muss hart durchgegriffen werden und wird hoffentlich auch noch. Lass uns sportlich werden. Lass uns auf die ersten Entscheidungen des Tages zurückblicken und auf eine Entscheidung, ja, wo wir eigentlich gedacht haben, da könnte vielleicht eine Medaille bei rausspringen.
Radsport.
Wir gucken auf den Radsport und das ist ja schon so eine Geschichte gewesen. Wir sind erst eine Woche oder es ist erst eine Woche her, dass die Tour de France zu Ende gegangen ist mit dem großen Sieger Tadej Pogacar, der ja alles in Grund und Boden gefahren hat. Und dann sind alle quasi aus Paris rübergeflogen und Max Schachmann ist eigentlich dazugekommen, weil der hatte die Tour de France ausgelassen, hatte alles auf diesen Saisonhöhepunkt dann vorbereitet und ist am Ende so ein bisschen leer ausgegangen. Aber es lag ja nicht nur an ihm dann am Ende.
Nee, da gab es ja dann auch noch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall muss man erstmal sagen, er hatte eine andere Vorbereitung gewählt, hatte sich schon akklimatisiert in Japan, sich auf die Strecke eingestellt, alles im Grunde auf eine Medaille ausgerichtet, einen Weg gewählt der Vorbereitung, der am Ende dann kein Königsweg war, weil er ja dann auch noch von Corona letztlich indirekt ausgebremst wurde, denn einer seiner Helfer, Simon Geschke, der wurde gestern, Tag vor dem Wettkampf, positiv auf Corona getestet, durfte nicht mitmachen und der ganze Vorfall, der hat natürlich die Präparation auf das Rennen erheblich gestört, denn das wirkte sich ja dann auch auf die anderen Teammitglieder direkt dann noch aus. Das hat DOSB-Missionschef Dirk Schimmelpfennig den Kollegen vom SID erzählt.
Ja, die übrigen Teammitglieder sind auch gestern alle getestet worden. Im PCR-Test waren alle negativ. Sein Zimmernachbar Emanuel Buchmann heute Morgen um 5 noch einmal, auch wieder mit einem negativen Testergebnis, sodass er heute um 11 Uhr Gott sei Dank im Straßenrennen starten konnte.
Ja, aber ein Helfer fehlte dann natürlich, eben Simon Geschke für den von uns schon erwähnten Max Schachmann. Und man muss auch sagen, das ist natürlich bei so einer Strecke schon ein erheblicher Malus, wenn man da einen Helfer weniger hat. Aber man muss auch sagen, Schachmann, der hatte auch Schwierigkeiten. Auch ohne Helfer sah der nicht so sicher aus, wie man das sich vielleicht hätte vorgestellt nach dieser doch intensiven Vorbereitung auf dieses Rennen. Also immer wenn es etwas komplizierter wurde im Rennen, da hat er ein bisschen gewackelt und wirkte nicht wirklich auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Da muss man auch jetzt mal sagen, ob diese Vorbereitung dann wirklich so gut war, das sollte er vielleicht im Nachhinein dann auch nochmal hinterfragen. Vor allen Dingen, wenn man aufs Gesamtklassement dann am Ende guckt. Die ersten 8 jetzt bei Olympia, die waren allesamt bei der Tour mit dabei, haben noch Volllastmodus gefahren bis letzten Sonntag oder sind quasi noch im Volllastmodus. Rennpraxis hat dann also Akklimatisierung irgendwo geschlagen und das ist im Radsport jetzt nicht unbedingt eine neue Erkenntnis. Wir haben das auch vor Jahrzehnten mal gesehen. Eddy Merckx, der hat nämlich mal einen Stundenweltrekord in Mexiko aufgestellt. Da ist er quasi aus dem Flieger gekommen, hat sich aufs Rad gesetzt, diesen Stundenweltrekord gefahren und ist wieder weggefahren. Also so ähnlich war es dann auch beim Straßenrennen heute. Und der Tourdritte, Richard Carapaz, ist am Ende der große Olympiasieger geworden. Der Mann aus Ecuador, der ritt nämlich im richtigen Moment die rennentscheidende Attacke und gewann dann am Fuji International Speedway dann auch die Goldmedaille. Übrigens die erste Goldmedaille Ecuadors ever. Und Silber ging an den dreifachen Tour-Etappensieger, den Belgier Wout van Aert, und Bronze für Tadej Pogacar, den Dominator der Tour. Der hat immerhin dann nochmal die Bronzemedaille geholt.
Insgesamt fand ich das Rennen, es war eine super Strecke. Du hast gerade den Fuji Speedway dann angesprochen. Es ist ja auch Richtung Fuji hochgegangen, so 40, 50 Kilometer vor Schluss, dass da nochmal eine riesige Steigung mit dabei war. Das war ja insgesamt eine sehr, sehr abwechslungsreiche Strecke. Und dass Schachmann dann am Ende ja nicht mithalten konnte, ja gut, ich habe als Hobbyfahrer habe ich dann eher Verständnis für sowas. Es ist aber allerdings wirklich eine ganz, ganz fiese Strecke gewesen. Ja. Und dann wurde es ja auch unruhig am Ende des Rennens, dass alle mal diese Attacken gefahren haben und dass Carapaz dann nicht mehr eingeholt werden konnte, fand ich dann auch schon eine bemerkenswerte Geschichte.
Ja, aber der hat bei der Tour schon gezeigt, was er in den Bergen eben zu leisten einfach imstande ist und dass er dann eben noch zuzusetzen hat und dass er vielleicht die Tour auch nicht gewonnen hat am Ende, dann vielleicht doch ein bisschen mehr Kraftreserven noch hatte als der Mann, der am Ende die Tour gewonnen hat, jetzt Dritter geworden war, Pogacar. Sprach dann vielleicht auch für Carapaz am Ende, aber ist schon ein fieses Rennen, also 11,5% Steigung auf 5 Kilometern,
ja. Boah. Ja, also insgesamt war es natürlich dann ein sehr, sehr abwechslungsreiches Rennen und war so ein bisschen auch ja das Highlight des ersten Tages, weil um 4 Uhr fing es an, deutscher Zeit, es war gegenüber 6 Stunden, knapp 234 Kilometer und das war so ein bisschen der erste Anker dieses ersten Olympiatags.
Definitiv. Und es bleibt ja noch eine Frage zu klären in Sachen Radsport, in Sachen Corona und Radsport, nämlich wie geht's denn Simon Geschke jetzt und welche Auswirkungen hat denn auch dieser positive Corona-Fall auf die Organisation des gesamten deutschen Teams, also auch für die anderen Sportarten? Das kann uns der Chef de Mission des DOSB nochmal beantworten. Dirk Schimmelpfennig, der hat auch das im Interview mit den Kollegen vom SID dann beantwortet.
Ja, der Simon ist heute Mittag eben abgeholt worden, wie es eben noch das Playbook vorschreibt, in ein Quarantänehotel gebracht worden, wo er jetzt mindestens 10 Tage in Quarantäne verweilen muss. Für ihn ist das natürlich sehr bitter, zumal er eben die Hygieneregeln alle eingehalten hat. Harte Entscheidung, aber eben aufgrund des positiven PCR-Tests die einzig richtige.
Die einzig richtige Entscheidung. Und wie wirkt es sich jetzt auf den Rest der Mannschaft aus, auf das weitere Vorgehen jetzt bei Olympia?
Nein, da ändert sich nichts. Ich meine, er hat die Hygieneregeln befolgt. Wir haben unsere 4 Schutzschirme, die halten. An denen halten wir selbstverständlich fest. Entscheidend ist, dass wir sowas nie ganz ausschließen können, aber wir können die Wahrscheinlichkeit minimieren mit unserem Verhalten. Und deshalb halten wir daran fest, weil es eben bis auf diesen einen Fall bisher ja sehr gut funktioniert hat. Hier in der Mannschaft hat man das wahrgenommen, aber es bestärkt uns eigentlich, achtsam zu sein und uns hier eben wirklich bewusst bis zum letzten Tag auf unsere Regeln zu konzentrieren.
Zeigt aber auch, Andreas, wie fragil dieses ganze System dann doch ist, wie anfällig, wie viel da dann doch passieren kann. Und selbst wenn man alle Regeln einhält angeblich.
Ja, und ich habe heute noch einen Tweet gelesen dazu, dass gerade so der Flieger beziehungsweise dass der Flughafen in Tokio, dass das einfach keine Bubble-Situation war, weil die Sportlerinnen und Sportler, ja auch Kollegen, haben dann gesagt, wie lange sie gebraucht haben bei der Einreise, dass es 3-4 Stunden gedauert hat. Und diese Fälle sind natürlich jetzt am Anfang sehr, sehr stark aufgetreten. Jetzt haben wir, glaube ich, heute 17 neue Fälle gehabt. Und das ist eine Geschichte, wo man sagen muss, ja, wir haben hier ein paar Lücken. Und da kann man, selbst wenn man total aufpasst, kann es immer noch passieren, dass man positive Fälle hat. Und wir können einfach nur die Daumen drücken oder dreimal auf Holz klopfen, dass jetzt erstmal vielleicht die nächsten Tage nicht so viel passiert, weil sich die Sportlerinnen und Sportler dort ja im Olympischen Dorf dann in einer Bubble aufhalten und dass man hoffentlich diese Bubble relativ gut abgeschlossen hat.
Drücken wir wirklich die Daumen, dass das Virus nicht noch weitere Wege findet, dann eben noch mehr zu infizieren. Bleiben wir beim Sport oder gehen wir zurück zum Sport?
Schießen!
Ich hatte mich gestern ja als Schießliebhaber geoutet bei uns, aber ja, die sportliche Leistung der deutschen Schützen konnte sich sehen lassen. Christian Reitz, der war ja im Einsatz, der Mann, der 2016 in Rio mit der Schnellfeuerpistole Gold gewonnen hatte, der durfte heute bei seiner Nebendisziplin sich schon mal so ein bisschen einschießen, Luftpistole. Das ist nicht seine Spezialdisziplin. Er ist am Ende Fünfter geworden, war damit auch sehr zufrieden und er hatte auch den besten Schuss des ganzen Finals gelandet. Aber insgesamt, da war er nicht konstant genug, hat sich eben auch 2 deutlich schwächere Schüsse geleistet und dann am Ende die Medaillenplätze doch sehr, sehr deutlich verloren. Knapp 40 Ringe war da der Abstand zu Bronze und Goldmedaille ging an Javad Furugi aus dem Iran und der hat sich vor dem Serben Damir Mikic und dem Chinesen Pang Wei durchgesetzt. Furugi, wie gesagt, Premierensieger des Iran beim Olympischen Schießwettbewerb. Aber Christian Reitz, wie gesagt, es geht was, glaube ich, mit der Schnellfeuerpistole. Da ist er, da müssen wir ihn auf dem Zettel haben.
Da werden wir ihn auf dem Zettel haben müssen und wir werden es dann auf jeden Fall beobachten und du wirst es natürlich dann beobachten in den nächsten Tagen. Das Schießen überlasse ich dir gerne, dir, da habe ich dann andere Sportarten, die ich lieber so ein bisschen genauer betrachten werde.
Das habe ich deutlich im Blick.
Bogenschießen.
Ja, Bogenschießen war heute der Mixed-Wettbewerb am Start und für die deutschen BogenschützInnen waren allerdings der Traum von der Medaille bereits nach dem Achtelfinale beendet. Der Bundestrainer hatte gestern noch nach der Quali gesagt, über die Medaillen entscheidet am Ende dann auch die Tagesform und die war bei Florian Unruh und Michelle Kroppen dann am Ende nicht ganz so richtig gut. Sie starteten gegen das mexikanische Duo und da starteten sie schwach und die verloren am Ende mit 2-6. Sie waren, das muss man so sagen, dann auch chancenlos am Ende. Mexiko holte dann am Ende Bronze und Gold ging, und das haben wir gestern schon gesagt, eigentlich wie erwartet an Südkorea. Das sind diese Medaillenbänke, die Goldmedaillenbänke Südkorea. Und der Topfavorit hat das Finale dann gegen das Mixteam der Niederlande gewonnen und damit dann die erste Goldmedaille geholt. Und da werden im Bogenschießen für die Südkoreaner und Südkoreanerinnen wahrscheinlich auch noch einige folgen.
Ja, Frauenwettbewerb, da sind die Südkoreanerinnen natürlich auch die Mega-Favoriten, aber da könnte vielleicht auch für die deutsche Mannschaft dann was gehen. Also drücken wir mal die Daumen, dass da die Tagesform dann am Ende deutlich besser sein wird als dann beim Mixed-Wettbewerb. Silber, du hattest es gesagt, ging an die Niederlande. Ja, und Tagesform, auch ein Stichwort, wenn wir zum Beachvolleyball gucken.
Beachvolleyball.
Laura Ludwig, die musste ja gestern auf der Eröffnungsfeier die Fahne tragen. War der Arm noch lahm?
Ja, man könnte sagen, dass der Arm noch lahm war. Sie hat gesagt, sie war ein bisschen nervös. Das haben alle 4 Damen heute gesagt, die im Beach waren, beziehungsweise am Beachvolleyball im Einsatz waren. Laura Ludwig und Margareta Kusuch hatten heute ihr Auftaktmatch gegen die Schweizerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli aus der Schweiz. Und die Auftaktbegegnung haben sie verloren. Das sah eigentlich eine ganze Zeit wirklich gut aus fürs deutsche Team. Der erste Satz ging relativ klar an Kusuch und Ludwig. Dann in meinem Entscheidungssatz führten die beiden quasi durchgehend, bis dann die letzten 3-4 Punkte. Und die haben sich die Schweizerinnen geholt und dann haben sie den letzten Satz dann ganz knapp gewonnen mit 16-40. Margareta Kusuch und Laura Ludwig haben nur noch ein Spiel in dieser Vorrunde. Das sollten sie dann besser gewinnen, um eine gute Ausgangsposition dann auch für die K.O.-Runde zu haben, weil ihre Gegnerinnen Hermanova Slukova, die waren wegen Corona aus dem Turnier zurückgezogen worden. Slukova hatte sich eine Corona-Infektion beziehungsweise war positiv getestet worden auf Corona. Und dann haben wir noch Carla Borger und Julia Sude, die waren etwas später im Einsatz. Die hatten auch Gegnerinnen aus der Schweiz. Anouk Vergé-Desprez und Joanna Heidrich standen auf der anderen Seite des Netzes und aber hier auch setzte es eine Niederlage. Borger und Sude waren im ersten Satz gar nicht reingekommen, im zweiten Satz lagen sie auch immer wieder zurück, haben dann aber den zweiten Satz mit 23-21 gewonnen, nachdem sie dann auch Matchbälle schon abgewehrt hatten. Aber im dritten Satz war es dann, standen sie auf verlorenen Posten. 6-15 ging der dritte Satz dann an die Schweizerinnen. Also, die beiden deutschen Frauen-Beachvolleyball-Paarungen sind mit Niederlagen in dieses Turnier gestartet.
Hockey.
Bessere Nachrichten gibt's vom Hockey aus deutscher Sicht. Da gab's keinen großen Rückstand. Da gab's eher einen großen Vorsprung gegen Kanada im ersten Spiel der Herren.
Ja, das war eine ganz, ganz klare Nummer. Vielleicht am Anfang so ein bisschen Nervosität beim deutschen Team, aber die Hockeyherren haben gegen Kanada mit 7-1 gesiegt. Lukas Windfeder hatte im ersten Viertel nach einer Strafecke das deutsche Team mit 1-0 in Führung gebracht. Dann gab es im zweiten Viertel den Ausgleich durch Keegan Pereira, auch nach einer sehenswerten Kombination. Und Christopher Rühr konnte noch dann im zweiten Viertel das 2-1 und 3-1 machen. Und wenig später gab es noch vor der Halbzeit durch Lukas Windfeder das 4-1, auch wieder nach einer Strafecke. Und in der zweiten Halbzeit haben die Deutschen so ein bisschen das Tempo rausgenommen. Martin Hähner konnte auf 5-1 erhöhen und dann in der 59. und 60. Minute, also ganz kurz vor Schluss, haben dann noch Niklas Bosserhoff und Mats Grambusch das 6-1 und 7-1 markiert und damit wirklich einen perfekten Start in dieses Turnier für den DHB gebracht, für die Hockey-Nationalmannschaft. Übermorgen geht es dann für das Team sehr, sehr früh gegen den EM-Dritten Belgien. Ich glaube, 2.30 Uhr ist das Spiel übermorgen.
Hui.
Da werde ich früh aufstehen müssen, um das dann für Stand jetzt für die Nachtwache dann aufzubereiten.
Da sind wir gespannt. Freuen wir uns drauf. Hoffentlich ein ähnlich gutes Ergebnis, obwohl man muss ja schon sagen, EM-Dritter Belgien, Deutschland ist EM-Zweiter, das wird dann eher Augenhöhe, ne?
Das wird Augenhöhe auf jeden Fall. Und ich freue mich auch sehr auf das Spiel, weil die Deutschen haben jetzt wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Sie sind jetzt drin im Turnier und ich glaube, jetzt kann es wirklich ein schönes Turnier werden und ein spannendes Turnier werden. Und Hockey ist immer mit sehr viel Spannung verbunden. Und ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Und wie gesagt, übermorgen dann nicht nur bei Flair der Ringe die Zusammenfassung, sondern auch morgens um 7.07 Uhr. In der Folge von Stand jetzt werden wir dann natürlich auch darüber berichten.
Schwimmen.
Und wir kommen jetzt zum Schwimmen und ja, auch zu großen Namen. Sarah Sjöström zum Beispiel über 100 Meter Schmetterling. Die hat eine richtig, richtig starke Zeit in ihrem Vorlauf da heute ins Becken gebracht. 56,18 Sekunden. Das war die schnellsten 50 Meter, die zweiten 50 Meter des ganzen Feldes, die sie dabei geschwommen ist. Und es war ihre eigene schnellste Zeit seit 2017 und ihre drittschnellste ever. Das zeigt schon mal, wie gut die drauf ist, trotz ihrer Verletzung, die sie ja Anfang des Jahres ein bisschen zurückgeworfen hatte. Aber eine war noch besser. Shang Yufei aus China, nämlich die aktuelle Nummer 1 der Welt. 55,82 hat sie geschwommen, hat sie gebraucht für diese 100 Meter Schmetterling. Und wenn wir mal zum Vergleich den Weltrekord von Sarah Sjöström aus Rio 2016 dagegen halten, 55,48. Und das waren jetzt erst Vorläufe, die da geschwommen sind. Also da können wir uns fürs Finale dann auf richtig, richtig tolle Zeiten und ein richtig tolles Duell freuen. Wir können uns aber auch über die 400 Meter Freistil über Henning Mühlleitner aus Deutschland freuen. Der ist ja eigentlich nur über diese Strecke zum Zug gekommen, weil Florian Wellbrock diese Strecke nicht schwimmen wird bei Olympia. Und dann hat Mühlleitner 3:43,67 ins Becken gebracht. Bei der Wende nach 200 Metern, da war er noch Sechster gewesen, hat dann einen Schlussspurt hingelegt, mit dem er dann am Ende seine persönliche Bestleistung unterbieten konnte. Und jetzt ist er plötzlich der Ritter der Weltjahresbestenliste 2021 und durchaus einer, dem man Medaillen zutrauen könnte, wenn er das dann annähernd auch im Endlauf dann nochmal abrufen kann. Das war das positive Resultat aus deutscher Sicht vom Schwimmen. Es gab aber auch noch ein negatives. Jakob Heidmann nämlich über die 400 Meter Lagen. Er hat das Finale leider verpasst, aber trotzdem eine gute Zeit geschwommen. Er blieb nämlich nur eine Hundertstel über seinem eigenen deutschen Rekord, aber eben fast 2 Sekunden hinter einem Platz im Finale zurück. Aber er muss sich nicht grämen, auch Topfavorit Daya Seto, der Japaner, der viermalige Weltmeister, der schied aus. Dem fehlten zwar nur 32 Hundertstel zu Rang 8, aber auch das reicht dann eben nicht für den Endlauf. Und Probleme hatte bei den Damen dann auch noch Katinka Hoscsuh, der Superstar aus Ungarn. 400 Meter Lagen, ihre Strecke. Seit 2012 hatte sie kein olympisches und kein WM-Rennen über diese Strecke mehr verloren, hatte dann aber in diesem Vorlauf heute auf den letzten 150 Metern doch Mühe und erreichte am Ende immerhin noch mit der siebtbesten Zeit den Endlauf, muss also dann fürs Finale auf der Außenbahn ran, von da ins Rennen gehen. Aber Zuzutrauen ist ihr wahrscheinlich trotzdem noch eine ganze Menge, genauso wie natürlich auch Brustschwimmer Adam Peaty über die 100 Meter. Da ist er mal eben mit der Bestzeit der Vorläufe ins Finale geschwommen.
Was ist das für ein Niveau dort beim Schwimmen jetzt schon wieder, wenn Jakob Heidmann eine Hundertstel über dem deutschen Rekord bleibt und dann 2 Sekunden außerhalb des Finals ist?
Ja, Top-Niveau. Oder man muss sagen, der deutsche Rekord eben dann kein Weltniveau.
Nicht gut genug. Ja, nicht gut genug.
Handball.
Nicht gut genug. Und das ist jetzt dann vielleicht dann auch so ein bisschen, dass er ein bisschen fies ist, dass die deutschen Handballer nicht gut genug waren. Mhm. Sie haben 27-28 gegen die Spanier verloren. Es war ein Fehlstart, aber sie waren sauer hinterher. Sie fühlten sich dann auch ein bisschen vom Schiri verarscht und es war ein echter Krimi gegen den Europameister Spanien. Es war ein großer Kampf. Sie hatten mit den Schiedsrichtern nicht so richtig viel Glück. Das soll man nicht nie als Ausrede gelten lassen, aber heute war es dann wohl, ja, war es wohl auch ein Faktor dieses Spiels.
Unser Kollege Tim Detmer vom Anwurf-Podcast hier auf meinsportpodcast.de, der hat das Spiel mal für uns ein bisschen genauer unter die Lupe genommen und auch darüber was zu sagen, insgesamt aber auch ein bisschen was Positives für den weiteren Turnierverlauf aus deutscher Sicht erkennen können.
Die deutsche Mannschaft verliert unglücklich den Olympia-Auftakt mit 27-28 gegen Spanien, kann aber sehr viel Positives aus diesem Spiel ziehen. Fangen wir auch mit dem Positiven an. Von Anfang an war man im Spiel, hat mit Philipp Weber einen überragenden Spielmacher gehabt, der sowohl die Übersicht für die freien Mitspieler hatte, als auch immer wieder aggressiv und zielstrebig ins 1 gegen 1 gegangen ist und so Torgefahr ausgestrahlt hat, was vor allem auf dieser Position sehr wichtig ist und auch immer wieder ein Problem von ihm war in der Vergangenheit. Heute war es sehr, sehr gut. Insgesamt war man in der ersten Halbzeit sehr beweglich im Positionsangriff und auch in der Abwehr stand man gut, hatte ein gutes Abwehr-Torwart-Zusammenspiel und Yogi Bitter war sehr gut in der Partie. Nach der Pause fiel man so ein bisschen in alte Muster zurück, war zu statisch in Position des Angriff. Das änderte sich, als Finn Lemke in die Abwehr kam. Seine Emotionen sorgten dafür, dass man sich wieder zurückkämpfte, ausglich, sogar immer wieder in Führung ging und am Ende, ja, entschieden die letzten 90 Sekunden in den 3 fragwürdige Entscheidungen das DHB-Team den Sieg oder zumindest den Punkt kosteten. Ein Stürmerfoul von Schiller war eigentlich ein klarer 7 Meter. Das muss man sehen als Schiedsrichter, da der Spanier durch den Kreis läuft. Dazu vor dem entscheidenden Siegtreffer der Spanier war ein Schrittfehler von Duschebaev zu erkennen. Bitter für die deutsche Mannschaft, aber wie gesagt, man kann sehr viel Positives aus diesem Spiel ziehen.
Und es ist ja noch alles drin für die deutsche Handballmannschaft, für die K.O.-Runde. Da muss ja Platz 4 in der Sechsergruppe erreicht werden. Sollte ja irgendwie zu schaffen sein. Tim Detmer vom Anwurf-Podcast war das. Und von den Kollegen gibt's heute auch noch eine aktuelle Folge mit der Analyse des Tages. Etwas ausführlicher noch zum gesamten Handballturnier in Tokio. Hier bei uns auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Tennis.
Genau, das Olympische Tennisturnier hat nämlich begonnen und Novak Djokovic möchte ja in diesem Jahr Steffi Graf nacheifern und den Golden Slam holen. Alle 4 Grand Slams gewinnen plus dann auch die Goldmedaille bei Olympia. Es ist eine riesige Aufgabe. Er ist heute Morgen seinem Ziel einen Schritt näher gekommen. Es ist natürlich die größte Geschichte neben Naomi Osaka, die ja gestern die Flamme ins Stadion gebracht hat, beziehungsweise das olympische Feuer entzündet hat. Aber Novak Djokovic und sein Kampf um den Golden Slam, das ist die große Geschichte. Heute Morgen hat er gegen den Bolivianer Hugo Delien kein großes Aufhebens gemacht. 6-2 ist er in die nächste Runde eingezogen und hatte damit überhaupt keine Probleme. Hugo Delien war hinterher so vor Ehrfurcht erstarrt, dass er sogar noch das Trikot mit Novak Djokovic getauscht hat, um da noch so ein bisschen Erinnerung zu haben. Djokovic trifft jetzt in der nächsten Runde dann auf Jan-Lennard Struff. Der hatte mehr Mühe mit der schwülen Hitze in Tokio, wie er hinterher dann auch dem DTB gesagt hat, als mit seinem Gegner Thiago Monteiro aus Brasilien. 6-3, 6-4 ging es am Ende aus. Er musste gar nicht so viel Kraft verschwenden. 5-mal haben Djokovic und Struff schon gegeneinander gespielt. Struff hat noch nie gewonnen, aber er hat zum Beispiel bei den Australian Open 2020 in der ersten Runde Djokovic einen Satz abgenommen und fühlte sich damals relativ nah dran an jemanden wie Djokovic. Ob er es jetzt gewinnen kann, also das steht in den Sternen, aber er wird sicherlich eine schöne Geschichte draus machen. Er braucht allerdings einen wirklich großartigen Aufschlagstag. Wir haben noch ein paar weitere Ergebnisse, gerade aus deutscher Sicht. Die deutschen Spielerinnen und Spieler hatten insgesamt einen guten Tag, glaube ich, kann man sagen. Bis auf Mona Bartel, die hatte keine Chance gegen die Polin Iga Świątek. Aber besonders die Leistung von Annalena Friedsam dürfte den Fed-Cup-Kapitän Rainer Schüttler erfreut haben. Es war sehr heiß, es war unglaublich schwül. Auch Annalena Friedsam hat hinterher gesagt, Mann, die gerade der erste Satz, der war unglaublich heiß, unglaublich anstrengend. Und Friedsam hat aber die Britin Heather Watson in zwei Sätzen besiegt, 7-6, 6-3. Das war eine sehr, sehr gute Leistung von Friedsam, vielleicht eine der besseren in diesem Jahr von ihm. Im Doppel lief es dann weniger gut für Annalena Friedsam. An der Seite von Laura Siegemund hat sie dann eine Niederlage einstecken müssen gegen die Wimbledon-Finalistinnen Veronika Kudermetova und Elena Vesnina. Kevin Krawitz, Tim Pütz, die haben ihre erste Runde sehr erfolgreich bestritten, haben in zwei Sätzen gegen Facundo Bagnis und Diego Schwartzmann gewonnen, nachdem sie erst noch ein, zwei T-Shirts beim Aufbügeln der des deutschen Wappens verbrannt haben, haben sie sich gedacht, Mensch, können wir jetzt mit einer guten Leistung das wieder gut machen, haben also gewonnen. Und Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff haben auch ihre Auftaktrunde gewonnen gegen die Kombination aus Polen, Hubert Hurkacz und Lukasz Kubot, und die beiden deutschen Spitzenspieler, die ganz, ganz selten miteinander Doppel gespielt haben in ihrer Karriere bislang, haben mit 6-2 und 7-6 gewonnen und stehen dann auch in der zweiten Runde. Eine große Überraschung gab es, Andy Murray, der ja Titelverteidiger im Einzel ist, hat an der Seite von Joe Salisbury gegen die an zwei gesetzten Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut gewonnen in zwei Sätzen. Und das sind jetzt nämlich die nächsten Gegner von Kevin Krawitz und Tim Pütz.
Aber das hat mich auch gewundert, dass die ihre T-Shirts selber bebügeln, bedrucken müssen mit dem Bundesadler. Aber es liegt daran, dass sie alle ihren eigenen Ausrüster spielen, ne?
Ja, ja, genau. Und es sah aber grausam aus. Also Kevin Krawitz hatte das in einer Instagram-Story als Video gebracht und auch Eurosport hat das noch so mal ausführlich dann auseinanderklamüsert und man sah richtig die Brandflecken vom Bügeleisen in dem einen T-Shirt von Dominik Köpfer, und auch Tim Pütz ist so ein bisschen unruhig geworden während dieser Bügelaktion. Es gab heute die Frage, warum Alexander Zverev nicht mit dem Adler auf der Brust auf seinem T-Shirt aufläuft, und ich glaube, es hing absolut genau mit diesem Grund zusammen.
Vor allem das Problem ist ja auch, das Bügeleisen haben sie schon wieder abgegeben. Das ist gar nicht mehr da. Sie können gar nicht nachlegen. Sie müssen sich dann erst neues Bügeleisen organisieren. Wie das im olympischen Dorf dann unter Hygienebedingungen ist, das mag ich mir gar nicht vorstellen.
Gott sei Dank müssen sie das nicht so häufig machen. Also es sah wirklich furchtbar aus.
Vom Tennis kommen wir zum Tischtennis. Auch da gab es deutsche Beteiligung heute.
Tischtennis.
Die Rückschlagsportarten, die gucke ich mir ja so ein bisschen genauer an. Da beim Tischtennis haben wir heute Petrissa Solja und Patrick Franziska im Wettbewerb gehabt. Die sind ins Mixed gestartet und hatten in der ersten Runde eine, ich glaube, das kann man so sagen, dankbare Aufgabe. Daniela Fonseca und Jorge Campos aus Kuba, die waren hier angetreten und wollten gegen Petrissa Solja und Patrick Franziska mithalten beziehungsweise dagegenhalten. Das konnten sie aber nur ganz, ganz selten. Solja und Franziska zogen mit 4-0 ins Viertelfinale ein. Das sah nicht alles zu 100% rund aus, aber insgesamt war es ein Sieg mit wenig Mühe für die beiden. Das Problem ist, jetzt werden sie im Viertelfinale gegen die an zwei gesetzten Mima Ito und Jun Mizutani aus Japan antreten. Und ich habe das Match heute gesehen von Mima Ito und Jun Mizutani. Die sahen schon gar nicht so schlecht aus in ihrem Einzel oder in ihrem Mixed. Und über die beiden wird es jetzt gehen, um eine Medaille spielen zu können. Weil sollten Franziska und Solja dieses Viertelfinale gewinnen, dann wären sie schon im Halbfinale und dann würde es schon um die Medaillen gehen. Eine schöne Geschichte haben wir heute auch noch beim Tischtennis erlebt. Die jüngste Olympionikin bei diesen Olympischen Spielen ging im Frauen-Einzel an den Start. Hentsasa aus Syrien, die ist 12 Jahre alt, ist die jüngste Sportlerin bei Olympia seit 1968, hat die Flagge für ihr Land Syrien ins Stadion mitgetragen und sie ist so ein bisschen, sie sieht sich auch so ein bisschen als Role Model. Sie sagt, Mensch, ich möchte auch anderen jungen Mädchen das Gefühl geben, dass man solche Sachen erreichen kann, wie Olympia zum Beispiel. Und die hat heute gegen die 39-jährige Österreicherin Lucia gespielt. Und das war so ein bisschen, ich habe das früher auch erlebt, wenn ich als 15-Jähriger gegen 50-jährige Männer antreten musste, die haben einfach von ihrer Erfahrung sehr, sehr viel Gebrauch gemacht und haben mich dann so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen. Und das hat Liu Jia auch gemacht heute gegen Hentsasa und hat mit 4-0 gewonnen. Aber das war eine Feel-Good-Geschichte heute im Tischtennis-Wettbewerb bei den Frauen. 12 Jahre alt, 2009 geboren.
Fechten.
Du hast eben gesagt, Rückschlagsportarten machst du. Ja, ich mache Fechten. Das ist ja auch ein bisschen was mit Rückschlagen. Da muss man ja auch zurückschlagen, aber.
Und gerade beim Säbel.
Eben. Gerade da kommt das ja auch darauf besonders an. Für Max Hartung lief es allerdings nicht so gut mit dem Säbel zum Abschluss seiner Karriere. Da wollte er ja eigentlich gerne noch eine Einzelmedaille bei Olympia gewinnen. Hat er auch sein Auftaktgefecht gewinnen können, aber dann ging es im Achtelfinale gegen den Iraner Ali Pakdaman. Und ja, dieses Gefecht, das hatte Hartung viel zu hektisch angegangen. Er war hypernervös bei diesem Duell, fand überhaupt keinen Rhythmus und verlor am Ende dann auch klar und deutlich mit 9:15. Und ebenfalls im Achtelfinale Schluss war für Matthias Szabo und für Benedikt Wagner, da war schon der Auftaktgegner zu stark gewesen. Jetzt hoffen die deutschen Herren natürlich auf den Teamwettbewerb. Am Mittwoch ist der und bis dahin hat Max Hartung dieses Motto ausgegeben. Wir werden uns schnell das Krönchen richten und dann geht's wieder los. Und los und rund geht's wie immer beim Rudern.
Rudern.
Beim Rudern standen heute nämlich einige Hoffnungsläufe und Vorläufe auf dem Programm. Ich habe es vorhin ja schon erwähnt in der Begrüßung, da die Organisatoren einen Taifun fürchten, der am Montag in Tokio oder über Tokio gehen soll. Da wurde unter anderem der Vorlauf des Deutschlandachters, nicht nur des Deutschlandachters, sondern insgesamt des Achters vorgezogen. Aber die waren erst als letztes dran. Vorher standen Hoffnungsläufe auf dem Programm. Und im Doppelzweier der Frauen waren Anne-Kathrin Thiele und Leonie Menzel im Hoffnungslauf am Start. Und das war ein spannendes Rennen, was sie sich geliefert haben mit den Russinnen Ekaterina Petirimova und Ekaterina Kurochkina. Und sie haben in diesem Rennen den zweiten Platz belegt und qualifizierten sich dann aber für das Halbfinale, das morgen früh dann um 5.20 Uhr ausgetragen wird. Da müssen sie sich allerdings steigern. Stefan Krüger und Marc Weber mussten im Doppelzweier der Männer in den Hoffnungslauf. Sie haben ihren Lauf deutlich gewonnen und qualifizierten sich auch für das Halbfinale. Und Jonathan Rommelmann und Jason Osborne haben im Leichtgewichtszweier ihren Vorlauf sehr klar gewonnen und sich damit sofort für das Halbfinale qualifiziert. Genauso wie der Deutschlandachter, der heute, der hat mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Das sah richtig gut aus. Haben sich 1000 Meter lang, haben sie sich so ein bisschen an der Spitze versteckt, beziehungsweise erster, zweiter Platz. Und dann haben sie auf den zweiten 1000 Metern, haben sie mal den Hammer ausgepackt und dann ihr Rennen ganz klar gewonnen. Der Deutschlandachter hat sich souverän für das Finale qualifiziert. Das war es so weit erstmal mit den Hauptnachrichten, oder?
Genau, das war es für diesen Tag, aber wir haben ja noch einen morgigen Tag, auf den wir natürlich auch noch vorausblicken müssen. Da geht's ja noch runder als heute. Heute hatten wir 11 Entscheidungen, morgens sind es 18.
Ja, 18 Entscheidungen und vor allen Dingen, es gibt dann auch so ein paar Sachen, die keine Entscheidungen sind, aber die vorentscheidend sein können. Das ist schön, das habe ich eine gute Überleitung jetzt gebracht.
Absolut.
Deutsche Fußballer sind ja mit dem Rücken zur Wand und müssen gegen Saudi-Arabien ran und das ohne dann auch Maxi Arnold.
Ja, genau, der war ja vom Platz geflogen gegen die Brasilianer, hatte gelb-rot gesehen, der muss zugucken und das ist für Stefan Kunz dann auch eine ziemliche Hypothek, die er dann in dieses Do-or-Die-Spiel mitnimmt, denn man muss ja die Saudi-Arabier schlagen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, dann auch heil aus der Gruppe dann in die K.O.-Runde zu gehen. Und die Saudis, die haben 22 Akteure am Start, aber Stefan Kunz, der hat nur 18 Spieler, davon sind 3 Torhüter und Maxi Arnold, der ist gesperrt, also er hat 14 Feldspieler verfügbar für dieses Spiel, kann nicht mal das ganze Wechselkontingent da ausschöpfen und das kann natürlich sehr zum Problem werden, weil auch der ein oder andere Spieler mit einer leichten Blessur aus dem Brasilien-Spiel gekommen ist. Und einige sind da auch noch gelb vorbelastet. Die wollte Kunz eigentlich so ein bisschen mit Blick auf das dritte Spiel gegen die Elfenbeinküste schon, kann er sich jetzt natürlich klemmen. Also das ist schon eine sehr, sehr heftige Hypothek, die man da mitnimmt in dieses Duell. Aber eigentlich, von der Papierform her, muss man sagen, Saudi-Arabien, die musst du eigentlich weghauen. Das sind alle Spieler, die da in der heimischen Liga spielen. Da sind keine internationalen Topstars mit dabei. Also vom Papier her, deutsche Mannschaft auch mit ein paar weniger Spielern. Eigentlich favorisiert, aber eigentlich, ne?
Kannst du dich noch an die EM96 erinnern, als die deutsche Mannschaft so mit Verletzungssorgen geplagt war, dass auch die Torwarttrikots oder die Torhüter dann Spielertrikots bekommen haben? Vielleicht muss Stefan Kunz ja auch noch auf seine Torhüter zurückgreifen. Das wäre bitter.
Ultima Ratio oder Jens Todt am Ende noch nachnominieren.
Ja. Jens Todt hat bestimmt Zeit jetzt zu diesem Zeitpunkt.
Kunz wechselt sich selber
ein. Der wird vielleicht auch nicht absagen wie 82 andere Spieler beziehungsweise deren Vereine. 18 Entscheidungen, du hast es gesagt, werden morgen kommen. Unter anderem im Bogenschießen das Frauenteam. 16.40 Uhr japanischer Zeit, 9.40 Uhr unserer Zeit. Südkorea sind die Titelverteidiger. Die Weltmeisterinnen kommen aus Taiwan. Und das deutsche Team mit Michelle Kroppen, Charlene Schwarz, Lisa Unruh ist auch dabei. Die Favoritin natürlich Südkorea.
Und die Fechter legen morgen auch wieder nach, die Männer im Degen nämlich. Das Einzel geht dann ab 14.28 Uhr. Wer macht denn eigentlich diese Zeitpläne mit solchen groben Startzeiten? Aber da geht's dann zur Sache. Und keine deutsche Beteiligung, das können wir uns ganz entspannt dann mal angucken. Weltmeister ist Gergely Sziklosi aus Ungarn und der ist auch der Favorit auf die Goldmedaille.
Fechten bei den Frauen ist allerdings mit einer deutschen Starterin. Leonie Ebert aus Werbach wird morgen beim Florett einzeln mit dabei sein. Das Finale wird um 13.55 Uhr erwartet. Ina Derik-Lassowa aus Russland ist die Titelverteidigerin, ist auch die Weltmeisterin und ist die große Favoritin in diesem Wettbewerb, also Florett der Frauen morgen im Einzel.
Und wenn ihr euch vorbereiten wollt darauf, auf Leonie Ebert, dann hört mal rein bei den Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Da war sie nämlich zu Gast, da stellen wir sie etwas näher vor. Könnt ihr euch dann schon mal für den morgigen Tag als Vorbereitung nochmal reinziehen. Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio. Unser Podcast in Zusammenarbeit mit sportfrauen.net und Sportinformationsdienst SID. Und Gewichtheben steht an. Bantamgewicht bei den Männern. Das ist die Klasse bis 61 Kilogramm. Und ein deutscher Starter ist mit dabei, nämlich Simon Brandhuber aus Speyer. Und der Favorit, der kommt natürlich aus China. Li Fabin. Das ist der Mann, der schon Weltmeister ist und der gerne natürlich auch noch die Goldmedaille dann für sein Land jetzt in Tokio gewinnen würde.
Nicht nur die 61-Kilo-Klasse ist im Gewichtheben dabei, sondern auch das Federgewicht bis 67 Kilogramm. Da ist der Weltmeister Shen Li Jun, der ist auch der Favorit. Deutsche Starter gibt es da keine und 12.50 Uhr wird dieser Wettbewerb dann über die Bühne gehen. Genauso wie morgen auch Judo weitergeht. Das Männer-Halbleichtgewicht bis 66 Kilogramm. Fabio Basile hat 2016 den Olympiasieg geholt. Weltmeister ist Yoshihiro Maruyama. Sebastian Seidel aus Abensberg wird da mit dabei sein, aber er gehört nicht zu den Favoriten. Die sind wohl eher aus Japan und Italien zu verorten. Hifumi Abe und Manuel Lombardo gehören zu den großen Favoriten beim Männer-Halbleichtgewicht. Die Frauen sind auch im Halbleichtgewicht beim Judo mit dabei. Deutsche Starterinnen sind aber nicht dabei. Favoritin kommt auch hier aus Japan, Uta Abe und Magina Kelmendi aus dem Kosovo, die ja heute auch schon eine Goldmedaille geholt haben.
Und das Ganze an sehr traditionsreicher Stelle im legendären Nippon Budokan. Und Radsport findet auch statt, das Frauenstraßenrennen, also quasi die Strecke, die wir bei den Herren gesehen haben, mit ein paar Abwandlungen. Dann nochmal deutsche Starterin Lisa Brennauer, auch sie in den Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio von uns begleitet worden. Dazu Liane Lippert, Hanna Ludwig und Trixi Worak, die sind mit dabei. Zu den Favoritinnen, zu den großen Favoritinnen gehören sie leider nicht. Das sind andere, Anna van der Brecken zum Beispiel oder Annemiek van Vleuten, die beide Niederländerinnen, oder Kasia Niewiadoma aus Polen. Das sind die, die man auf dem Zettel haben muss für dieses Frauenrennen.
Im Schießen auf dem Zettel haben muss man vielleicht Carina Wimmer morgen. Die tritt nämlich bei der Luftpistole an um 4.15 Uhr deutscher Zeit, 11.15 Uhr japanischer Zeit. Die Luftpistole der Frauen, Olympiasiegerin von Rio 2016 war Shan Mengxie aus China. Die ist dieses Mal nicht dabei. Da sind andere Favoritinnen dabei. Beim Schießen der Männer werden wir morgen das Luftgewehr erleben. Da ist Sergej Kamenski der Weltmeister. István Peni aus Ungarn ist wohl der Top-Favorit, zusammen mit Divanj Singh Panwa aus Indien. Deutsche Starter werden dort aber nicht am Start sein. Und dann haben wir ganz viel Schwimmen morgen.
Ja, gucken wir zum Beispiel auf die 400 Meter Lagen. Da ist ja der große Favorit, der eigentlich als Goldmedaillensieger angedacht war, der Lokalmatador Daya Seto, ja schon ausgeschieden. Haben wir euch ja eben schon erzählt. Jakob Heidmann auch nicht mit dabei. Der hat es ja auch nicht gepackt in den Endlauf. Also müssen wir mal gucken, wer sich dann am Ende in Abwesenheit des Top-Favoriten durchsetzt. Vielleicht Chase Kallis aus den USA. Oder wir haben die 400 Meter Freistil der Männer. Das ist das Rennen, wo Sun Yang, der gesperrte Chinese, amtierender Weltmeister ist, aus deutscher Sicht natürlich mit dabei. Lukas Mertens und der von uns schon angesprochene Henning Mühlleitner, der ja durchaus mit Chancen reingeht, jetzt Dritter der Weltjahresbestenliste ist und von daher ja vielleicht einer ist, der Elia Winnington und Jack McLaughlin aus Australien in die Suppe spucken könnte.
Wir haben auch noch weitere Schwimmentscheidungen morgen. Die Frauen 4x100 Meter Freistil zum Beispiel, da gab es heute die Vorläufe. Da haben wir dann auch morgen die Frauen 400 Meter Lagen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass Katinka Hostu sehr große Probleme hatte. Also eine ganze Menge dann auch noch an Schwimmentscheidungen. Und wir müssen sagen, die Schwimmentscheidung morgens früh in der Nacht in Deutschland, weil der amerikanische TV-Markt ist dann doch ein bisschen wichtiger als der deutsche TV-Markt. Und deswegen sind die Finals alle in der Nacht so, dass sie am späteren Abend dann in den USA laufen können. Deswegen, da müssen wir uns ein bisschen dran gewöhnen. Abends Tokio-Zeit sind die Vorläufe, morgens sind die Endläufe.
Und wir müssen uns auch an Skateboard bei Olympia gewöhnen, neu dabei, aber leider dann auch bei den Männern ohne deutsche Starter, dafür mit einem spannenden Wettkampf im Street. Was das genau ist, das hört ihr im Flair der Ringe in unserer Olympedia, unserer akustischen Enzyklopädie zu den olympischen Sportarten. Da erklären wir solche Begriffe dann auch. Unbedingt mal reinhören, könnt ihr euch vorbereiten. Auf Skateboard, Favorit übrigens Nia Houston aus den USA bei diesem Street-Wettbewerb.
Im Taekwondo haben wir noch zwei Wettbewerbe, das Federgewicht bei den Frauen und das Federgewicht bei den Männern. 57 Kilogramm bei den Frauen bis 68 Kilogramm bei den Männern. Deutsche Starter sind nicht dabei, aber wir werden morgen sicherlich dann auch nochmal hier drauf schauen. 14.45 Uhr bzw. 14.30 Uhr die Entscheidungen, die Goldkämpfe darum. Und dann haben wir noch Wasserspringen, das könnte man zum Schwimmen noch dazu zählen. Das Frauen-3-Meter-Brett im Synchronwettbewerb. Tina Punzel und Lena Henschel sind aus deutscher Sicht dabei. Und Xiting Ma und Wu Mingjia sind die Olympiasiegerinnen. Sie sind die Weltmeisterin bzw. Ting Mao zusammen mit Wang Han. Und sie sind jetzt dann auch die Favoritinnen Xiting Ma und Wang Han. Das sind die Wettbewerbe von morgen. Dazu haben wir ganz viel Tennis. Dazu haben wir ganz viel Tischtennis. Dazu haben wir Hockey. Die deutschen Frauen werden morgen dabei sein. Noch und nöcher wird es morgen Sport geben. Ich war heute schon ein bisschen überfordert mit den ganzen Streams, die ich da angeschaut habe. Morgen werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein.
Wir haben heute über 40 Minuten für unsere Zusammenfassung gebraucht. Wie lange wird es morgen?
Ja, ich hoffe nicht länger.
Wir gucken mal, was wir da zusammenkriegen, was alles so passiert. Und dann erzählen wir es euch hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Dann bringen wir euch das Flair der Ringe hoffentlich wieder in eure Wohnstuben beziehungsweise auf eure Endgeräte. Abonniert unseren Podcast, like ihn, besternt ihn, wie ihr mögt, und dann schaltet wieder ein. Danke für heute und danke auch an dich, Andreas. Ciao.
Tschüss, bis morgen.
Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.